Hello World zu Still Thinking About. Ich sag euch, wie ich mich fühle. Ich kann diese Elektrizität für diese Folge schon spüren, weil mein Gast heute, wir hatten schon mehrere Vorgespräche und ich wollte am liebsten gar nicht auflegen, weil dieser Mann hat so viel Interessantes zu reden. Mit ihm kann man so gut philosophieren und ihr hört ihn einfach schon. Weil mein Gast, ich sag mal so, man könnte ihn jetzt zusammenfassen mit, er hat eigentlich schon gefühlt alles im Videospieljournalismus gemacht. Und aktuell ist er bei den großen Bösen, ich meine, Entschuldigung, den Öffentlich-Rechtlichen unterwegs. Er ist Journalist für den Bereich Gaming beim ZDF. Und mein Gast ist der Große, der Philosoph, Andreas Gabe. Hi, Andreas.
Hallo, eine wunderschöne Begrüßung. Gelogen, ohne rot zu werden. Oder wenigstens übertrieben, ohne rot zu werden. Ja, ein ganz kleines Rädchen, nur das ab und zu mal was über Games im Öffentlich-Rechtlichen machen darf. Aber ja, ich freue mich sehr über die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Vielen lieben Dank.
Ich freue mich, da zu sein, weil ich habe nur dezent übertrieben, aber du hast sehr vieles einfach schon gemacht. Du hast ja mehrere Produktionen, Dokumentationen, Reportagen schon für den ZDF gemacht und für andere Medienhäuser. Ja. Und dass du ungefähr unseren Zuhörern einen Blick geben kannst, warum ich dich unbedingt da haben wollte. Ja. Vor allem aufgrund deines Lebenslaufs, was du bisher gemacht hast
im Bereich Gaming. Ja, gerne, natürlich. Also erstmal bin ich schon immer Gamer gewesen. Ich habe tatsächlich, glaube ich, mit, ich weiß nicht, 3 oder 4 Jahren
Ich würde dich gerne fragen, was ist deine erste Videospielerfahrung und
Videospiel gewesen? Ach so, ja, klar, genau, fangen wir gerne so an. Also das ist im Grunde genommen Pong gewesen, ja, also dieses rudimentäre Tischtennisspiel mit diesen Paddeln links und rechts, die man dann über so Drehrädchen bewegte. Meine Eltern hatten...
Oh, wie hieß die Konsole nochmal? Ich glaube, die Odyssey oder irgendwas.
Ach so, nein, also wir hatten nichts Offizielles. Wir hatten so eine Piraten-Pong-Konsole, weißt du? Also so eine Pong-Kopie. Das war die Videomaster Olympic, wer das nachgucken möchte. Da gab es wirklich, es gibt Seiten, auf denen, ich glaube, über 100 Pong-Kopien erfasst werden, ganz unterschiedliche Fabrikate. Und davon hatten wir eine und da habe ich tatsächlich irgendwie mit 3 oder 4 Jahren angefangen, die Drehrädchen zu drehen. Ja, war dann sehr früher PC-Gamer, weil unsere Eltern sehr früh sich einen IBM-PC geholt haben, habe da dann eben kräftig gezockt. Ja, bin aber jetzt eben seit 20 Jahren oder über 20 Jahren inzwischen eben Spiele-Redakteur im deutschen Fernsehen, angefangen mein Privatfernsehen. Und seit jetzt fast 14 Jahren im ZDF und ja, habe da bei Dreisat angefangen, bei Dreisat Neues, eben einer Computershow, die es damals gab. Und inzwischen bin ich eben auch seit vielen, vielen Jahren bei den Nachrichten im Hauptprogramm angelangt. Ne? Ich mache da nicht jeden Tag was zu Computerspielen, das ist klar, aber ich mache immer mal wieder eben Beiträge, so etwa, sagen wir mal, alle so 10 bis 14 Tage mache ich da was zu. Auch bei unseren Partnerkanälen, also eben für die Dreisat Kulturzeit, mache ich relativ viel. Und dann mache ich nebenbei noch einiges, schreibe also für Printmagazine, für online, moderiere kleinere Veranstaltungen oder Gesprächsrunden zu verschiedenen Themen.
Und du hast deinen eigenen Podcast. Du hast auch noch deinen eigenen Podcast mit
Alter Spiel. Ja, genau. Also ich bin beteiligt an einem Podcast. Das ist natürlich ein Gemeinschaftsprojekt von dem fantastischen Jochen Dominikus und dem grandiosen Tobi Wienke. Und da darf ich mit dabei sein. Genau, das ist ein meistens nicht ganz so regelmäßiger Podcast, aber er wird immer regelmäßiger. Ja, genau.
Und wir haben uns für das erste Thema heute schon ein sehr großes vorgenommen. Und vielleicht auch kontroverses Thema für die, ich sag mal, klassischen Medienhäuser. Da wir können uns bestimmt alle daran erinnern, dass Videospiele immer schlecht porträtiert wurden mit dem großen Thema die Gewaltdebatte, also die Gewaltdiskussion. Und wir wollen uns heute dieser Diskussion annehmen, um aus Sicht des Videospieljournalisten einfach mal darüber zu reden. Denn für dich, Andreas, ist ja das Thema Gewaltdiskussion auch ein sehr langes und sehr großes Thema deiner Karriere gewesen.
Ja, das stimmt. Das habe ich tatsächlich vor, ich glaube, weit über 10 Jahren zum ersten Mal ganz intensiv begleitet. Es begleitet einen ja immer, wenn man Videospieler ist und dann eben Videospielredakteur. Aber so 2009, glaube ich, war das, habe ich eine Sondersendung gemacht für Dreisat Neues zu diesem Thema. Die war von langer Hand vorbereitet und dann kam leider furchtbarerweise eben der Amoklauf in Winnenden kurz davor. Und dann sind wir eben darauf konkret eingegangen. Und seitdem ist das so eines meiner ja, eines meiner Videospielthemen, auf die ich mich so spezialisiert habe. Und da ist einfach über die Jahre und Jahrzehnte so viel Unfug geredet worden, dass das eben so ein leidenschaftliches Thema für mich ist, das sozusagen ein bisschen zurechtzurücken. Denn in den Köpfen vieler Menschen werden ja immer noch gewalthaltige Videospiele mit Amokläufen verbunden. Und da gibt es tatsächlich, das ist wirklich kaum zu glauben, aber es gibt tatsächlich keine einzige wissenschaftliche Studie, die da eine Kausalität, also einen kausalen Zusammenhang, das eine bedingt das andere, nahelegt. Das gibt's einfach nicht, obwohl die meisten Menschen daran glauben, dass es sowas gibt, auch teilweise eben falsch vermittelt durch die Medien.
Ja, und ich glaube, wir müssen erstmal kurz davor noch anfangen und ich würde dich einfach gerne fragen, als jemand, der auch an der Quelle der News sitzt, würdest du sagen, Videospiele sind im Mainstream angekommen?
Ja, das ist eine Frage, wie man Mainstream definiert. Also ich würde vielleicht die Unterscheidung machen zwischen Fachmedien und General Interest Medien. Und General Interest Medien sind nun meistens Massenmedien. Oder andersrum, Massenmedien sind meistens eben eher General Interest. Und nicht so sehr ein Fachmedium, ne? Wie so eine Fachzeitschrift oder ein Online-Magazin, was sich nur auf Videospiele kommuniziert. Und eben in diesen Massenmedien, da sind Videospiele längst angekommen, auf jeden Fall. Das war auch damals die Begründung, warum bestimmte Sendungen im ZDF oder bei Dreisat eingestellt wurden, die eben speziell über Computer- und Videospielthemen berichtet haben, wie Dreisat Neues. Die Begründung war, dass eben solche Themen längst auch in den bestehenden normalen Nachrichten- und Magazinsendungen des ZDF stattfinden und man deswegen eben so eine spezielle Sendung gar nicht mehr zwingend brauche. So, das war die Begründung, das will ich jetzt nicht werten, aber das ist nachvollziehbar, weil das stimmt eben. Ne? Ich bin eben, wie gesagt, hauptsächlich in der Aktualität beim ZDF und da mache ich Beiträge für das Morgenmagazin, Mittagsmagazin, für das Heute-Journal teilweise auch, für die Heute 19 Uhr habe ich schon Beiträge gemacht, eben wie gesagt für Dreisat und zwar dort nicht nur für die Kulturzeit, auch für Makro habe ich Beiträge gemacht, das Wirtschaftsmagazin dort. Also so viele unterschiedliche Sendungen haben Interesse an Videospielthemen, dass man schon sagen kann, klar, das ist eigentlich fast überall angekommen.
Weil ich gehöre zur Generation Praktikum, nennen wir sie mal. Und ich bin da immer auf sehr gemischte Reaktionen getroffen. Also manche, die gesagt haben, ja klar, Videospiele gehören ganz normal zu unserem Team. Und manche, die sich, ich darf jetzt leider keine Namen nennen, weil das wäre unprofessionell, die sich explizit dagegen gestellt haben. Und das sogar noch im Sommer, also während die Gamescom lief, wo sie gesagt haben, wir nehmen explizit nichts mit Videospielen in die News rein. Wo ich mir denke, okay, wenn es halt eure Redaktionsphilosophie ist, klar, aber dann ist vielleicht nicht mal ein Platz, wenn halt Videospiele explizit außen vor gelassen werden.
Ja, das gibt's natürlich bestimmt noch in anderen Medienhäusern. Im ZDF ist es meine Beobachtung, dass da eigentlich alle Redaktionen und alle Verantwortlichen sehr aufgeschlossen sind. Das war vielleicht nicht immer so. Ich glaube, wir erinnern uns da an einige Beiträge in der Vergangenheit des ZDF, die da eher, also das darf ich auch persönlich so sagen, als Privatmensch, die meiner Meinung nach da unverhältnismäßig Videospiele beleuchtet haben. Aber das ist lange her und inzwischen hat sich da viel gewandelt und ich würde das auf einen Austausch im Organigramm zurückführen. Also da sind einfach Leute an den Schalthebeln angekommen, die selber Gamer sind. Und die einfach diesem Thema gegenüber aufgeschlossen sind. Nicht? Ich glaube, das ist wirklich der Schlüssel, Videospiele selber gespielt zu haben und einfach mal so Erfahrungen mit dem Medium gemacht zu haben. Denn viele von diesen vermeintlichen Kritikern, die in der Vergangenheit diese Diskussion bestimmt haben, geben ja selber zu, dass sie Videospiele nie selber gespielt haben und auch nicht spielen wollen. Was ist denn das für eine komische Einstellung, ne? Also ich glaube, gerade bei so einem interaktiven Medium, es selber gespielt zu haben, macht den Unterschied. Und wenn Redaktionsleiter, Bereichsleiter etc., wenn die alle Gamer sind oder durchaus Erfahrung gemacht haben, dann macht das einen großen Unterschied.
Und damit wir halt jetzt nicht zu viel Unterschied in unseren Antworten haben und unserer gleich aufkommenden Argumentation, weil das Thema Gewaltdiskussion. Ab wann würdest du eigentlich Gewalt in einem Spiel definieren? Weil ich denke mir so, da muss man erstmal auf einen gemeinsamen Nullpunkt kommen, weil natürlich, wenn man jetzt sagt, in einem Online-Shooter und man eben aufeinander schießt, könnte gewalttätig sein, wenn man Blut sieht, wenn nicht, vielleicht. Oder könnte man schon sagen, Mario, der auf eine Schildkröte hüpft oder Mario, der auf einen Pilz hüpft, ist das schon gewalttätig, weil er ja de facto eine Schildkröte umbringt, wenn man es jetzt unbedingt so kleinkariert sehen
will. Ja, klar, natürlich. Also ich will da gar keine Definition vorschreiben, aber es genau, darauf sollte man hinweisen, dass selbst ein Mario oder Sonic oder so, da entledigt man sich seiner Feinde. Und zwar wie soll ich sagen, also eigentlich schon durch Brutalität, jemandem auf den Kopf zu springen und ihn sozusagen zu zermanschen, dass er dann auch verschwindet, ist natürlich theoretisch nichts Nettes. Also klar, theoretisch, da fängt es schon an. Deswegen ist ja auch dieser komische Begriff, dieser Kampfbegriff Killerspiel total unbrauchbar und eigentlich nur eine Diffamierung. Super Mario ist dann auch, wenn man so will, ein Killer-Spiel. Viel sinnvoller ist der Begriff Shooter, weil da eben schon angedeutet wird, okay, man hat eine Schusswaffe in der Hand und schießt mit der. Da kann man schon wirklich was unterscheiden und eben eingrenzen. Das kann man mit Killerspielen nicht. Das ist vollkommen, also einfach nur ein polemischer Kampfbegriff.
Ich finde, der Realismus macht hier wirklich das Zündlein an der Waage. Wenn man jetzt einfach das extremste Beispiel nimmt, Mortal Kombat, da ist ja die Entwicklerphilosophie, wie sie an die Fatalities rangehen, die sollen extra so überspitzt sein. Also, dass sie halt extra schon, ich würde nicht sagen Comedy-Aspekt haben, aber wo man weiß, das ist so weit von der Realität entfernt, dass man den brutalen Aspekt noch sehen kann, aber dass es eben nicht realistisch ist. Und trotzdem eine gewisse Brutalität erzeugt, ohne über die Stränge zu schlagen. Wo man auch sagen muss, wenn Mortal Kombat, was jetzt 11, ungeschnitten in Deutschland erscheint, was macht die USK eigentlich noch? Was macht die BBJM? Naja. Die ist nur noch dafür da, dass wir nicht über einen bestimmten Shooter vom N64 reden dürfen. Was noch ein Jahr geht.
Ja gut, ich meine, die verwalten natürlich noch ganz viele alte Spiele, die vor x Jahren eben da auf die Listen gesetzt wurden, A oder B. Ich finde es ja gut, dass die USK und letztlich dann die Bundesprüfstelle sich da weit zurückgenommen haben. Denn in der Vergangenheit war ja in Deutschland sehr viel auf der einen oder anderen Liste gelandet, nicht? Und ich meine, das merken wir jetzt, wenn nach 15 Jahren, glaube ich, die erste Begutachtung stattfindet und nach 20 oder 25 Jahren dann eben darüber beraten werden muss, ob es auf der Liste bleibt und die meisten Sachen dann runterfliegen und wieder frei erhältlich sein dürfen. Da merkt man ja, was wurden da für Titel eben effektiv verboten in Deutschland. Das ist schon, das war alles schon sehr übertrieben. Und insofern finde ich das gut, wenn eben Wolfenstein-Spiele und andere inzwischen eben ungekürzt und ungeschnitten auch in Deutschland erscheinen dürfen. Da hat sich viel geändert, eben nicht nur in einigen Medienhäusern, sondern eben klar, auch bei diesen Stellen und bei der Alterskennzeichnung.
Also, weil nochmal zum Thema Realismus in der Brutalität zurück, weil das mir tatsächlich erst gestern wieder aufgefallen, weil ich bin ja großer Final Fantasy-Fan. Und wenn man eigentlich mal Rollenspiele, vor allem JRPGs, genau nimmt, es geht eigentlich immer darum, dass irgendeine größere Macht irgendwie andere auslöscht, die Welt zerstört wird und wer uns dann einfach draufschaut, das wäre schon gewalttätig. Aber dadurch, dass in diesem Gewand ist von der typischen Helden-Odyssee und ja, auch den ganzen flashy Lights, wenn man so will, wirkt es nicht so brutal. Aber ich habe erst gestern wieder den Trailer zu Final Fantasy 16 gesehen und der ist relativ brutal, wenn man es genau nimmt. Weil zum einen, da wird halt eine Enthauptung gezeigt und ich glaube zum ersten Mal seit, eigentlich seit es die Reihe gibt, wird da auch explizit gesagt, dass er jemanden umbringen will. So davor ist er immer so, I will end you, I will destroy you, aber da war es so, I will kill you. Und dadurch ist halt, obwohl es so nicht surreal, sondern magisch real ist, das ganze Setting, ist, weil es gibt einen Unterschied für euch da draußen, hat man doch noch diese Verbindung zur Realität gehabt, weswegen es schon allein durch wenige Momente brutal wirkt und gewalttätig.
Vielleicht mehr als andere, aber insgesamt würde ich JRPGs als relativ harmlos ansehen, denn also mein Eindruck von JRPGs, und du hast vielleicht da viel mehr und intensiver dieses Genre gespielt, aber mein Eindruck ist, man hat meistens übergroße, überdimensionierte Schwerter und haut da in irgendwie überdimensionierte Gegner rein. Und man sieht ja gar keinen Unterschied, den man macht, ja. Also wenn ich da so einen Koloss vor mir stehen habe und ich hau da, ich hau da mit irgendeinem Schwert rein und immer wieder, da passiert ja nichts, ja. Also du siehst ja nicht Fleischstücke, die aus seinem Bein da rausfliegen. Du siehst auch meistens gar nicht erst gar kein Blut, sondern du siehst sozusagen der Schaden, der wird, wenn dann nur sehr vorsichtig dargestellt oder gar nicht. Und du siehst eben nur die Trefferpunkte, die langsam runtergehen. Also das ist relativ harmlos, meistens ja doch relativ bunt auch noch dargestellt, also die Welt. Das würde ich so auf eine Stufe stellen, von der Darstellung der Gewalt her, mit zum Beispiel World of Warcraft. Und
ich würde mal kurz mal gerne einschneiden, weil du es ja gemeint hast, der Schaden wird nicht gezeigt. Wenn du es ja so sagst, was für ein kranker Psychopath ist dann eigentlich Link in Breath of the Wild, weil er ja dann von den Gegnern, also von den ganzen Gegnern, ja solche Sachen wie Herzen und Zähne und sowas mitnimmt. Also man, es wird ja nicht gezeigt, aber das Narrativ bildet, Zelda hat so einen Goblin, Bockgoblin erschlagen, ihn aufgeschlitzt und das Herz rausgenommen. Das ist das Narrativ, was dieses Loot bildet.
Ja, natürlich, da hast du recht. Und dann craftet man damit auch noch, ja. Dann kochst du dir aus dem Herzen auch noch irgendeine Suppe oder so. Also es ist halt natürlich die detaillierte Darstellung. Und daran haben sich ja auch immer die vermeintlichen Kritiker gestört. Da gab es dann so Begriffe wie Tötungsszenario und eben diese Animationen. Das ist aber witzigerweise in den Spielen, die von den Kritikern genannt wurden, wurde das gar nicht so detailliert dargestellt. Nimm mal Counter-Strike. Das ist ja auch relativ harmlos, wie der Tod da dargestellt wird, ne? Das ist ja nicht zelebriert. Und das ist eben in Deutschland das Entscheidende. Das muss man an der Stelle auch nochmal sagen. Das Zelebrieren des Tötens und auch das detaillierte Darstellen des Sterbevorgangs, sag ich mal ganz bürokratisch deutsch, das ist halt das, wo auch irgendwann das Gesetz einhakt. Ne? Also in Deutschland ist es verboten, in jeglichen Medien Gewalt zu verherrlichen. Gewalt verherrlichend ist ein Ausschlusskriterium und das regelt das Strafgesetzbuch. Und das würde dann über diesen Weg, den du beschrieben hast, mit erstmal sozusagen USK und dann eben der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, das würde verboten werden, dann landet man auf der Liste und sicherlich auch zu Recht, aber gewaltverherrlichend ist, glaube ich, kein Legend of Zelda, kein World of Warcraft und kein JRPG und eben auch Counter-Strike nicht. Ne?
Ja, weil diese Gewaltverherrlichung, da macht, glaube ich, das hört sich komisch an, aber der Artstyle sehr viel aus. Denn es gab in den letzten Jahren, kamen zwei Spiele raus, die auf derselben Thematik gefußt haben. Und zwar Hatred und einmal das Spiel Party Hard. Und beides sind im Grunde, man spielt einen Amoklauf, wenn man so will. Bei Hatred ist das halt direkt, da sagt der Charakter auch so, wer ich bin, interessiert mich nicht, nur dass ich euch hasse. Und dann aus isometrischer Sicht begeht man einen Amoklauf, wo ich sage, das Spiel ist zu Recht verboten. Und dann gibt es auch noch das Spiel Party Hard, das im Pixel-Look daherkommt. Und wo es ist, dass der Nachbar keine Lust mehr hat, dass die Nachbarn einfach so laut Party machen. Und da geht man da rein und erschießt eben die Gäste. Party-Hard ist aber nicht verboten, das ist eigentlich auf fast allen Plattformen erhältlich oder auf sehr vielen Plattformen erhältlich.
Kenne ich jetzt nicht, deswegen aber das klingt so ein bisschen wie Hotline Miami.
Ja, Hotline Miami, ja auch. Das ist ja, obwohl es ein bisschen über 16-Bit ist, vielleicht ein definierter Arzalog, auch sehr
Ja.
gewalttätig und vor allem in den Thematiken. Ich meine, im zweiten Teil wird eine Vergewaltigung angedeutet. Und trotzdem ist das Spiel eben, weil es ja in dem Sinne auch gewaltverherrlichend ist, also es gibt keinen Weg, außer eben durch explizite Gewalt eben weiterzukommen, ist das Spiel überall erhältlich.
Ja, diese, ich bin ja ein Chronist für Videospielskandale und Aufreger und Kontroversen und deswegen ist mir Hotline.
Wie man in der WASD
Dankeschön,
nachlesen
genau, jetzt
kann.
gerne ein bisschen Werbung für das fantastische Bookzine, also eben ein dickeres Magazin, was zweimal im Jahr meistens erscheint, der WASD von dem großartigen Christian Schiffer. Und großartigen Markus Weißenhorn, der das Design übernimmt. Genau, da bin ich sozusagen Chronist für Videospielskandale und deswegen ist Hotline Miami 2 ist mir da sehr geläufig und auch diese Szene, die du beschreibst, die ist direkt am Anfang des Spiels, wird aber sehr schnell aufgelöst, nur dass man das jetzt den Kontext richtig versteht. Es wird tatsächlich eine Vergewaltigung angedeutet und dann wird aber sehr schnell aufgelöst, dass das ein Filmset ist und hier etwas, also sozusagen ein Film gedreht wurde und diese Szene Teil dieses Films sein soll und eben alle nur Schauspieler. Ich will damit nicht behaupten, das macht es besser, aber das ist sozusagen der gesamte Kontext dieser Szene. Natürlich hoch umstritten. Es gab auch angedeutete Vergewaltigungsszenen in dem Tomb Raider Reboot vor einigen Jahren. Und auch das wurde eben sehr kontrovers diskutiert, ob das eben einen gesellschaftlichen Diskurs weiterbringt, wenn man sowas macht. Oder ob es einfach nur geschmacklos ist. Ne? Ich meine, wir brauchen uns nicht darüber zu unterhalten, dass Vergewaltigungssimulatoren, die gibt es ja auch, leider Gottes.
Darunter, ich darf nicht ins Detail gehen, aber es gibt das Spiel Casa's Revenge, das seit Ewigkeiten auf dem Index ist und kann man sagen, es hat auf jeden Fall seine Begründung, dass es
Ja,
da drauf
ich dachte
ist.
jetzt eher an so japanische Spiele wie Replay, die auch etwas moderner sind und leider Gottes eben natürlich auch deutlich realistischer in dieser Darstellung. Aber ja, Custer's Revenge, ein Spiel aus den 80er, frühen 80er Jahren, für den Atari 2600, ist ein furchtbares Spiel. Ein Spiel, was Rassismus und Sexismus gleichermaßen bedient. Vollkommen unreflektiert und zu Recht verboten.
Kritiklos vor allem, das Ding ist immer. Und kritiklos, das Ding ist, glaube ich, immer noch auf dem Index, das heißt, wir dürfen nicht darüber reden.
Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Also ich bin in meiner Funktion als Journalist hab ich ja meistens eben einen nachrichtlichen Hintergrund und in einem nachrichtlichen Kontext darf man das. Also das ist Fachmagazinen dann vielleicht verboten. Da standen ja auch immer klassischerweise in den Top 10 Verkaufscharts gewisse Titel von Activision und id Software mit einem geschwärzten Balken wurden die da aufgeführt. Aber wir als Nachrichtensendung konnten immer über solche Titel reden, weil in einer nachrichtlichen Diskussion ist das kritisch eingebettet und erlaubt.
Weil, Andreas, wir haben ja heute eine teilte Folge. Das heißt, bevor wir aber zum nächsten Thema übergehen, noch eine, ich würde sagen, vielleicht sogar einen Skandal ansprechen, auch in Verbindung mit der Gewaltdiskussion. Und zwar, das war 2017 und 2014 auch das Reboot von Wolfenstein. Und Wolfenstein 2 hat ja auch explizite Gewalt, aber vor allem Nazi-Thematiken. Und wie wurde das nachrichtlich aufgefasst, beziehungsweise wie war für dich als Nachrichtenredakteur da die Auffassung, weil ja es schon von vornherein alles da ausgeändert wurde, ausgewechselt wurde in der deutschen Version. Also
Ja.
dass zum Beispiel Nazis wurden mit was, das Reich
Ja,
oder wie wurde es
ja.
ausgewechselt? Und trotzdem blieb die Gewalt immer noch vorhanden und auch explizit. Also ich erinnere mich an diese Kiefer-Szene mit Engels oder wie sie da hieß, der Antagonistin. Aber trotzdem hat das ja eigentlich da fast, ist ja eigentlich ohne USK-Prüfung durchkommt. Bethesda hat ja selber gesagt, damit wir einer USK-Prüfung oder möglichen Indizierung entgehen, werden wir jetzt schon alle Thematiken austauschen.
Ja, genau. Also ich meine, machen wir es vielleicht nicht nur an Wolfenstein fest, sondern bislang galt halt in Deutschland jahrzehntelang, dass Videospiele verfassungsfeindliche Symbole wie etwa Hakenkreuze oder die SS-Runen grundsätzlich nicht zeigen dürfen. Das war eigentlich kein Gesetz, sondern das war eine Bewertung der USK der aktuellen Gesetzeslage. Die haben eben sozusagen lange Zeit entschieden, alles dieser Art komplett abzublocken, nicht zuzulassen. Und was die USK nicht zulässt, das landet letztlich bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien.
Und diese Bewertung bzw. diese Richtlinie wurde erst vor kurzer Zeit gekippt. Könntest du dazu
Genau. Das habe ich auch damals fürs ZDF dann eben am Tag sogar aufgearbeitet. Das war ganz spannend. Da wollte ich eigentlich an einem Podcast vor Ort teilnehmen, bei dem lieben Benjamin Lochmann und habe das dann eben ganz schnell absagen müssen, bin ins ZDF gefahren. Und habe dann da einen Beitrag gemacht für den Abend, für die Heute Plus. Da hat eben die USK entschieden, diese Rechtslage neu zu bewerten und nicht mehr grundsätzlich alles abzulehnen. Und das Stichwort hier, das nennt sich Sozialadäquanz. Das heißt, dass Filme sind genauso davon betroffen, ja, dass sie eigentlich verfassungsfeindliche Symbole nicht zeigen dürfen, aber wenn sie eben sozial adäquat sind oder dafür gehalten werden, dann dürfen sie es. Das will heißen, wenn sie eben diese Symbole zeigen in einem Kontext, der das einbettet oder eben vielleicht auch abmildert, ja, dann ist es erlaubt. Und schauen wir mal auf Filme. Wer hat denn Iron Sky zum Beispiel geschaut, ja, wo eben Gebäude auf dem Mond, wo die Nazis angeblich sich hin zurückgezogen haben, ja, wo
oder Kung Gebäude, Fury.
Ja, Inglourious Basterds, ja, also alles eben Filme, in denen im Grunde genommen mit so einem Comedy-Zugang Nazis thematisiert werden, Indiana Jones-Filme, ja, überall sieht man Hakenkreuze, aber die Nazis kriegen halt auf die Fresse. Also die Aussage ist klar. Das war aber eben Videospielen nicht erlaubt, auch eben Wolfenstein nicht. Und deswegen mussten sie diese Symbole bislang austauschen. Jetzt eben die Neubewertung, jetzt dürfen sie es. Und das finde ich nur fair. Denn warum sollten Videospiele etwas nicht dürfen, was eben selbst flapsige, total skurrile Kinofilme wie Iron Sky dürfen?
Das ist natürlich eine größere Diskussion, weil die Frage oder die Debatte, ob Videospiele Kunst sind, steht seit Jahren oder Jahrzehnten schon eigentlich im Raum, zu der wir gerne eine weitere Folge machen können, weil wir langsam zu unserem nächsten Thema übergehen können. Aber bevor, ich würde ja noch gern das letzte Wort zum Thema Gewaltdiskussion überlassen, aber für euch da draußen kann man sagen, das erste Spiel, das von der Sozialadäquanzklausel Gebrauch gemacht hat, war das Spiel Through the Darkest of Time, das eben da auch den Zweiten Weltkrieg auch nochmal porträtiert und da auch Nazi-Symbol und Thematiken behandeln durfte. Und was sind deine letzten Worte für die Gewaltdiskussion?
Ja, also vielleicht nur ganz persönliche Erfahrungen. Ich bin sehr empfindlich, was Gewaltdarstellungen betrifft. Und ich ertrage aber eben als empfindlicher Mensch Gewaltdarstellungen eher in Videospielen, als ich sie in Kinofilmen ertrage. Wenn ich in Kinofilmen Gewalt präsentiert bekomme, dann ist das in Stein gemeißelt. Ja, ich sitze im Kino oder ich sitze auf meinem Sofa, schaue mir einen Film an und der ist unabänderlich. Der Regisseur, die Regisseurin hat sozusagen alles vorbereitet und ich nehme es nur passiv wahr. In Videospielen kann ich Gewalt viel, das klingt jetzt zynisch, aber kann ich Gewalt viel besser ertragen, weil ich nämlich den Grad der Gewalt und das Tempo selber bestimme. Ich bin ja sozusagen die handelnde Person. Und so kann ich zum Beispiel dann vollkommen übertriebene Gewaltdarstellungen. Nehmen wir mal sowas wie Mad World, ein Exklusivtitel für die Wii von Platinum Games. Ist vermutlich das gewalttätigste Spiel, was ich kenne. Zusammen mit Spielen wie Manhunt oder sowas, ja. In der nicht entschärften Fassung. Solche Spiele kann ich ohne große Probleme spielen, weil ich eben Grad und Tempo der Gewalt selber bestimme. Und das, finde ich, macht Videospiele und Gewalt in Videospielen viel erträglicher für Menschen generell als eben einen Kinofilm. Das ist so, wie wenn du Serpentinen fährst mit einem Auto, dem Beifahrer wird schlecht, aber wenn du selber am Steuer sitzt, bist du in Kontrolle und dann vollziehst du auch diese Bewegungen nach.
Weil ich kann dazu etwas erzählen. Gab es für dich mal ein Spiel, wo die Gewalt für den Moment oder vielleicht für den restlichen Verlauf des Spiels too much wurde?
Also, ja, natürlich. Aber eben, dann ist eben die Reaktion nicht auszuschalten, so wie man das bei einem Kinofilm machen müsste, um irgendwie einzugreifen, wegschauen, Pause drücken, Stopp drücken, sondern eben dann laufe ich sozusagen wieder zurück in ein Areal, wo ich sozusagen schon war, wo keine Gegner sich mehr befinden. Ich bestimme eben Tempo und Gewalt, Tempo und Grad der Gewalt selber und das mildert es halt ab. Aber natürlich in so einem Spiel wie Mad World, da habe ich nur noch verstört gelacht, ja, über diese Kombos, die man da ausführen kann. Die will ich jetzt nicht näher schildern, kann sich gleich jeder selber angucken, wenn er Interesse hat. Ja, klar, wenn es einem zu viel wird, dann hat man eben Möglichkeiten, das abzumildern. Und das hast du in einem Kinofilm nicht, ne?
Ich hatte das mal bei GTA 5, weil da kommen wir auch wieder zum Thema Skandale zurück. Die Folterszene, in der Trevor eine Person wegen Informationen foltern muss. Ich hatte ein bisschen Skrupel, einige der Foltermethoden anzuwenden, aber wo es mir dann zu much wurde, war, als Trevor ihn einen Zahn rausgezogen hat, weil ich halt einfach selber diesen Schmerz kenne. Ich hatte halt als Kind, Jugendlicher eine Zahnspange. Und weiß, wie scheiße das wehtut. Und da war es mir wirklich für einen Moment too much, wo ich mir gedacht habe, okay, die Sache fassen wir besser nicht mehr an. Also im Sinne von die Zange, damit er da nochmal Schmerzen zufügt für Informationen. Aber da war es wirklich, wo ich einen Moment pausieren musste.
Ja, ja. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich, das waren auch so Momente, die auch mir Zahnschmerzen bereitet haben. Oder in dem Fall Bauchschmerzen, ja. Ja, ja, das stimmt. Und ich frage mich dann auch immer, ob das wirklich so sinnvoll ist, ja, dass Videospiele unbedingt so übertrieben Gewalt darstellen. Das liegt einfach vielleicht daran, dass das Medium, gut, natürlich jetzt schon 40 Jahre alt ist, so grob, aber doch noch ein junges Medium ist. Und auch Comics zum Beispiel haben mit übertriebener Gewalt eben lange Zeit das gezeigt und damit irgendwie kokettiert, teilweise wenigstens. Und waren dafür ja auch in den 40er und 50er Jahren eben als genauso verschrien wie Killerspiele vor 10, 15 Jahren etwa, ja. Also da wurde behauptet, dass Comics zu Morden geführt haben, etc. Also wirklich verrückte Anschuldigungen, die man sich aus heutiger Sicht gar nicht mehr vorstellen kann. Ja? Ich lese einen Comic und dann erschieße ich jemanden im echten Leben. Ja? Was für ein Schwachsinn. Bei Videospielen sind wir noch nicht ganz zu der Erkenntnis durchgekommen, dass das Schwachsinn ist, aber wir sind auf gutem Wege.
Wenn ihr da explizite Beispiele haben wollt, schaut euch die South Park-Folge an, wo sie Der Fänger im Roggen lesen und dann auf einmal alle John Lennon umbringen wollen und dann realisieren müssen, dass er schon tot
das
ist.
Das ist wunderbar, das stimmt. Ja.
Es war einfach meine erste Verbindung, wo du es gesagt hast.
Ich bin ein riesiger South Park-Fan und kann nur dazu raten, möglichst viel South Park zu gucken. Ganz, ganz tolle Gesellschaftskritik. Unglaublich clever und hintergründig hinter einer wunderschönen, infantilen Fassade.
Weil Gesellschaftskritik, South Park hat ja eigentlich als Cartoon angefangen, der schon über die Stränge geschlagen ist. Und mittlerweile gilt das als eine der obersten Instanzen der Sozialkritik. Also ich glaube, als 2020 schon angefangen hat, ziemlich scheiße zu werden, wurde mal so aufgelistet, was alles in den ersten 4, 5 Monaten passiert ist. Und dann mit der Caption, aber die neue South Park-Staffel wird so viel geiles Material haben.
Ja, das stimmt. Ja, ja.
Ist wie bei Borat 2. Der erste Teil, wo ich sage, das ist in Sachen Comedy Peak Performance. Und ich habe vor kurzem Teil 2 gesehen und da ist verdammt viel Sozialkritik an der amerikanischen Kultur dabei. Hast du
Ja,
den Teil
ich
schon
habe
gesehen?
beide Teile, damals eben den ersten Teil und jetzt den aktuellen, den zweiten. Der zweite Teil ist noch viel cringiger, finde ich. Also, wenn das überhaupt möglich ist. Aber eben explizit cringiger. Also, ich sage da nur, dieser Menstruationstanz, meine lieber Scholli, da habe ich teilweise echt weggeguckt. Also, es ist sehr provokativ. Aber klar, ich meine, it gets the point across.
Das spricht einfach für die Schauspielkünste von Sacha Baron Cohen, dass er es geschafft hat, in den Szenen, die nicht geskriptet sind, einfach eine ernste Miene aufzubehalten und halt nicht aus der Rolle
Ja,
zu
das
fallen.
stimmt. Obwohl, ich muss sagen, als ich ihn damals zum ersten Film vor 14 Jahren interviewen durfte, in seiner Rolle als Borat, da hatte er tatsächlich einen Autocue beim Interview mit dabei. Und die Fragen waren vorher alle eingereicht und die Reihenfolge musste beibehalten werden. Also ganz ungewöhnlich für jemanden, der eigentlich doch sehr spontan agiert in seinen Filmen. Der hatte echt einen Autocue und hat die Antworten abgelesen. Hat dann auch wieder sozusagen ad lib geantwortet, aber das als Basis, das war die Bedingung für das Interview mit Borat.
Ich liebe Borat und würde dich so gerne da so vieles befragen, was wir in der zweiten Folge auf jeden Fall machen werden. Aber ich sag mal so, ich hatte schon mal schlechtere Überleitung, als der Schauspieler von Borat kommt ja, also Sacha Baron Cohen kommt ja aus Großbritannien und du hast mehrere Jahre in England gelebt. Und das wird unser zweites Thema sein, womit wir halt noch so euch mit einer schönen Note aus der Folge rausschicken wollen, wo wir jetzt über das Thema England sprechen. Und Andreas, ich würde dich erstmal fragen, wie kam es dazu, dass du überhaupt nach England gezogen bist?
Ja, eine gute Frage. Das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Ich wollte eigentlich nur ein Jahr ins Ausland und damals, wie vielleicht heute auch, werden die meisten deutschen Schüler, Schülerinnen sich ja eher für die USA interessieren, für so ein Highschool-Year in den USA. Und ich war aber modisch und musikalisch, war ich so eng schon auf England zugeschnitten und fokussiert, dass für mich klar war, ich will dringend nach England. Mit den USA habe ich nichts am Hute und bin dann ja auch nicht so weit von zu Hause weg. Also das hatte alles irgendwie so Vorteile. Wollte dann eben nur für ein Jahr weg und es hat sich ergeben, dass ich die vollen 2 Jahre dort geblieben bin fürs Abitur und danach dann eben sogar das komplette Studium dran gehängt habe. Also in der,
Also erstmal,
ja.
wo genau in England hast du gewohnt?
Ja, gerne, genau. Stimmt. Ist ja auch sehr unterschiedlich. Ich war erstmal 2 Jahre zum Abitur, also zu diesen A-Levels, in Eastbourne. Das ist ja in der Nähe von Brighton in East Sussex. Also sagen wir mal grob Südküste und noch so ein klein bisschen östlicher. Also nicht allzu weit weg von Dover. Also noch nicht sozusagen auf der Höhe der Isle of Wight oder so. Also das ist noch weiter westlich. Genau, da Eastbourne bei
Okay,
Brighton.
und dann, und was hast du genau studiert für unsere Zuhörer?
Ja, ich wollte, damals war mir schon klar, dass ich Journalist werden wollte und hatte gelesen, dass so eine Mischung aus Politik und Philosophie eine ganz gute Wahl sei. Habe mich da an verschiedene Universitäten beworben und in England gab es ja schon immer das System mit Bachelor als Undergraduate Degree und als Aufbaustudiengang zum Master separat, ne? Das war ja nie wie in Deutschland früher. Also so wie es jetzt in Deutschland ist, war es dort schon immer. Und diesen Bachelor habe ich dann in Manchester gemacht, eben in Politik und Philosophie. Und habe dann so einen Aufbaustudiengang draufgesetzt. Master in europäischem Journalismus nannte sich das. Das war dann sowas wie Europakunde und ging durch 3 Länder und 3 Universitäten ein Jahr lang.
Welche Universitäten waren das?
Ja, das war sehr spannend. Das war ein Kurs. Es endete in Cardiff an der University of Wales. Und von der Universität hat man dann auch den Abschluss bekommen. Das ging aber vorher, also es begann erstmal an der Fachhochschule in Utrecht in den Niederlanden. Also etwas praktischer, der Journalismus wird dort etwas praktischer gelehrt. Dann ging es weiter, 3 Monate in Aarhus in Dänemark, an der damals einzigen Hochschule, die Journalismus gelehrt hat, nämlich eine spezialisierte private Journalistenhochschule. Dann war eine kurze Sommerpause und dann war eben, ging es in Cardiff an einer klassischen Universität zu Ende. Und da sind wir mit 18 Leuten, hauptsächlich aus Europa, aber auch aus aller Welt insgesamt. Da waren auch Leute aus Tansania mit dabei, aus der Mongolei, aus Südamerika. 18 meistens junge Studentinnen und Studenten durch diese drei Stationen durch. Das war ganz, ganz spannend.
Als du dich dann entschieden hast, dass es nicht nur für die Schul- und Uni-Zeit ist, sondern dass du da wirklich hinziehen willst, kannst du uns da deine Gefühlswelt beschreiben, wie du dich gefühlt hast, als du diesen endgültigen Schritt dann gemacht hast?
Ich war nur für die Schul- und Studienzeit da. Ich wäre grundsätzlich damals geblieben. Ich habe mich nach Ende des Studiums habe ich mich beworben auf verschiedene Volontariate, journalistische und so. Das hat aber nicht gefruchtet. Und ich war dann aber auch letztlich ganz zufrieden, dass ich nach dem Studium dann erstmal wieder nach Deutschland gekommen bin. Also es war immer irgendwie, das Ende meiner Zeit in England war immer irgendwie in Sicht, ja. Also erstmal Abitur und dann eben Bachelor und Master. Insofern gab es nie so diese richtige Entscheidung, ich ziehe jetzt nach England. Das war immer irgendwo begrenzt, ne? Und ich denke, ich darf behaupten, dass ich England als Land eben kulturell, gesellschaftlich sehr, sehr gut kennengelernt habe. Spreche natürlich auch im Grunde genommen muttersprachliches Englisch. Und würde aber sagen, also richtig in England leben würde ich, glaube ich, nicht. aus verschiedenen Gründen.
Was sind so diese Gründe? Wir können ja mal so ein bisschen da in die Materie etwas reingehen. Also was sind so die Sachen, die du an England vermisst? Oder was sind so Sachen, wo du sagst, du bist froh, dass du sie nicht mehr hast?
Ja, also ich meine, der gemeine Deutsche, der Deutsche an sich vermisst in England immer erstmal frisches Brot, ja. Das hat sich etwas gebessert seit meiner Zeit. Ich bin 1990, glaube ich, bin ich nach England gezogen für die ersten 2 Jahre und dann eben mit ein bisschen Pause eben weiter. Also man vermisst erstmal frisches Brot, etwas besser geworden, aber es ist kein Brotland. Manche Leute behaupten ja, es ist sowieso kein besonders kulinarisches Land. Das stimmt nicht ganz. Also das englische Essen ist besser als sein Ruf, aber jetzt vielleicht auch nicht unbedingt exzellent.
Aber das können, wir nicht so nebenbei sagen. Können wir nicht so nebenbei behandeln. Okay. Ich bin selber jemand. Gut. Also weil ich finde, dass eine der großen Erkenntnisse, wenn man erwachsen ist, kann, und ich sag's mal frei heraus, ohne auf irgendwelchen Anstand zu gehen. Und zwar, kein Schwanz hält dich davon ab, dass du dir einen Kuchen oder Eiscreme zum Frühstück holst. Das ist die große Erkenntnis des Erwachsenseins. Deswegen, lass uns anfangen mit den Desserts. So, was sind die was sind die Desserts in England und UK?
Ah ja, okay. Also ganz klassisch ist sowas wie Rhubarb Crumble oder Apple Crumble. Das sind also eben fruchtige Desserts, die das crumbelige Element, also das krümelige Element sind dann meistens Kekse, die man da so reinbröselt. Also auch ein bisschen faul, ne? Die nehmen Frucht und die nehmen dann einfach Kekse, die sie im Supermarkt kaufen und bröseln die da so rein und fertig, ja? Also weitgehend. Sie machen sich da so ein bisschen leicht. Das ist, glaube ich, ein Klassiker. Dann gibt es Trifle. Das ist ein dreifach geschichteter Wackelpudding, glaube ich.
Das klingt so
mit
geil.
Sahne und sowas. Es ist alles sehr bodenständig, ja. Also es ist nichts so richtig Feines. Diese feine Konditorkunst, die du in Deutschland noch hast, die in anderen Ländern noch stärker vertreten ist, aber in Deutschland findest du eigentlich überall, wo du bist, auch feine Konditoren und richtig tolle Torten und sowas, Sahnetorten. Das gibt's in England eher nicht, das ist alles ein bisschen bodenständiger und aber auch okay, also sehr beliebt sind auch...
Gut, dass du es ansprichst mit deutsche feine Konditorenkunst. Nach der Aufnahme werde ich tatsächlich für meine Freundin eine schwedische Prinzess-Tata backen.
Oh, okay. Ja, ich, da wüsste ich jetzt nicht, was das ist.
Ich hab's, als sie mich gefragt hat, was das ist, habe ich gesagt, das sieht aus wie eine Brust, die mit Marzipan überzogen ist.
Okay, interessant. Gucke ich gleich mal nach. Also zum Beispiel auch ganz beliebt in England sind sogenannte Chocolate Eclairs. Und das ist im Grunde genommen wie so ein Windbeutel, aber etwas in die Länge gezogen und dann mit noch ein bisschen Schokoladenguss drauf.
Die sind tatsächlich sehr etabliert mittlerweile in Deutschland. Vor allem wegen, das ist jetzt keine Werbung, Dunkin' Donuts, die haben sie ja komplett normal im Sortiment Oder halt mehrere ganz normalen Bäckereien in Berlin, soweit ich weiß.
Ja, das, ja, also das finde ich furchtbar, diesen Vormarsch der Donuts. Das ist ja nun diese US-amerikanische, dieses Süßzeugs und also einfach nur Teig in eine Fritteuse werfen, mein lieber Scholli. Also,
Das ist die Frage, weil britisch, nein, sorry, das unterbreche ich muss, britisch versus amerikanisch-englisch. Wie schreibst du Donut?
Also Donut, weil es nun mal ein US-amerikanisches Backwerk ist, würde ich es tatsächlich Donut schreiben. Du spielst natürlich darauf an, dass vielleicht die britisch korrekte Rechtschreibung Dough beginnen würde. Weiß ich gar nicht so genau, müsste ich mal nachgucken, also vermutlich, aber da bin ich ausnahmsweise mal mit der US-amerikanischen Schreibweise zufrieden. In allen anderen Fällen natürlich nicht, ja. Also Knight schreibt man natürlich mit GHT und
Nee, ich habe sie
Light
auch einfach, um
etc., ne?
eloquenter zu wirken, einfach die britische Version angeeignet. Weil ich mag aber grundsätzlich ja das britische Englisch jetzt mehr als amerikanische. Und das pisst mich an im amerikanischen Englisch, dass doppelte Verneinung ganz normal hingenommen werden, wie I don't know nothing, wo ich mir denke, offensichtlich weißt du nicht nichts, weil sonst würdest du sowas nicht sagen.
Ja, also es ist sehr, ge sehr gebräuchlich im umgangssprachlichen Englisch, das stimmt, ja. Die Engländer sind weitaus weniger sprachlich korrekt als die Deutschen, sage ich mal. Und das kann man zum Beispiel auch daran erkennen, dass in den 2 Jahren Abitur mit Englisch als Leistungskurs sind mir kein einziges Mal Kommata-Regeln begegnet. Das wird auch nicht korrigiert. Und in Deutschland ist es ja so, dass wenn du, ich weiß nicht, in einer Physikarbeit Kommafehler machst, ab einem gewissen Punkt kriegst du da Punktabzug.
Ja,
Ja?
das ist wirklich so.
Also da sind wir total korrekt und jeder muss hier die Komma-Regeln kennen. Und in England, ach, alles okay, musste nicht, ne? Selbst im Englisch-Leistungskurs werden dir nicht die Komma-Regeln beigebracht, die es zwar gibt, die kennt aber kein Schwein. Ich habe meinen Englischlehrer gefragt und er sagte, ja, das gibt's irgendwo, aber das wüsste er auch nicht. Also, die sind da sehr etwas ungenauer, unpräziser, eben auch im akademischen Bereich. Zum Beispiel habe ich, da darf ich ein klein bisschen angeben, jetzt, ich bin manchmal so ein furchtbarer Pfennigfuchser oder Besserwisser, gebe ich zu.
Alles Gute, darfst
Ich
du
habe zum
angeben.
Beispiel, danke, danke, ich habe meinem Politikdozenten an der Uni Cardiff, habe ich erklären, der war Professor, Juniorprofessor, dem habe ich erklären müssen, was der Unterschied ist zwischen Großbritannien und dem Vereinigten Königreich. Und also das ist schon natürlich also das sagt vieles, glaube ich, über die Menschen aus.
Kurz gefasst, was ist der Unterschied? Weil ich könnte dir den Unterschied nicht nennen.
Nee, tatsächlich sieht man das auch täglich im deutschen Fernsehen falsch dargestellt. Es ist ganz einfach. Großbritannien ist nur diese eine in sich geschlossene Insel, bestehend aus England, Wales, Schottland. Das Vereinigte Königreich erweitert das um Nordirland. Und es ist ganz einfach eigentlich zu merken, weil es steht auf jedem britischen Pass. Da steht nämlich der volle Name des Landes und der volle Name lautet The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Und dadurch wird klar, Nordirland gehört nicht zu Großbritannien, wird aber täglich falsch gemacht, auch von Kollegen bei anderen großen Sendern. Du siehst die Karte des Vereinigten Königreichs mit Nordirland eingezeichnet und dann steht da Großbritannien drüber. Ist falsch. Nordirland ist nicht Teil von Großbritannien.
Nordirland ist für Großbritannien wie der Cousin, der sich ab und zu am Kühlschrank bedienen darf, aber nicht über Nacht bleiben darf.
Der Cousin, da muss ich jetzt. Ach, der Cousin, Entschuldigung, pardon. Ja, sorry. Okay, interessant. Also die bucklige Verwandtschaft so ein
Ja, so
bisschen, ja.
ungefähr. Okay, aber dann zum Thema Kultur in UK. So, wie hast du die damals wahrgenommen in den 90er Jahren? Also, vor allem, wie hat sie dir gefallen oder nicht gefallen? Muss man ja beide Seiten beleuchten.
Ja, also ich meine, ohne Frage ist, sagen wir mal, England Nee, Quatsch, nein. Sagen wir mal das Vereinigte Königreich insgesamt, aber vielleicht England insbesondere, ist für Popkultur, für moderne Kultur ein ganz also bedeutender Treiber innerhalb des Kontinents Europa gewesen. Und durchaus kann man sagen und behaupten, das bedeutendste Land, also für die Popkultur. Denke ich, kann man das garantiert bejahen. Musikalisch, modisch, ganz, ganz wichtige Impulse. Und nicht nur für Europa, für die westliche Welt insgesamt. Und das habe ich in meiner Zeit ja auch kennengelernt. Also ich war in der Zeit, in den 90ern, in denen ich da war, hat sich diese Rave-Kultur etabliert. Also Techno hat sich als Musikform etabliert. Nun kommt Techno zu Teilen auch aus den USA, das ist auch wichtig, aber sowas wie Jungle zum Beispiel und dann übergeordnet Drum and Bass, das ist, glaube ich, nun weitgehend in Großbritannien entstanden. Und also ein ganz bedeutendes Land für Kultur. Und das ist interessant, weil Kultur wird im Vereinigten Königreich kaum subventioniert, wenn man es mal mit Deutschland vergleicht. Aber dafür sind die irgendwie doch letztlich produktiver, ne?
Und okay, dann machen wir einfach mal gleich den Test. Wo würdest du sagen, was war das prägendste Ereignis oder prägendste Merkmal von Großbritannien, von England für die Popkultur im Allgemeinen, wo du sagst, diese eine Sache, da könnt ihr uns mal, das hat England geschafft.
Hoi, okay. Also wirklich einfach so eine Band oder ein Ereignis, ja. Ach, das ist schwierig.
Oder
Das ist
sagen,
schwierig
also wir
zu
können
nennen.
darauf, oder wir können sagen, was war es für dich vor allem?
Ja. Klar, ist ja alles so subjektiv jetzt. Aber, da muss ich noch ein bisschen sinnieren. Also, es war ganz interessant, war also auch wenn ich die Band an sich nicht besonders schätze, ganz ein einschneidender Moment in der Popmusik war das Erscheinen von Definitely Maybe von Oasis. Also ich halte die Brüder für Idioten, sind es ja auch, glaube ich, weitgehend. Das ist, glaube ich, belegbar. Ein tolles Album letztlich, ne? Mit irgendwie klasse Songs drauf. Wonderwall ist natürlich einfach ein sehr eingänglicher Track. Aber dahinter, hinter diesem Album steht mehr. Denn das, was man heutzutage vielleicht so Britpop nennt, das hieß damals weitgehend Indie-Musik, das ist durch dieses Album ganz deutlich geprägt worden. Und zwar hatte man irgendwie das Gefühl, elektronische Musik ist die Zukunft. Alles muss irgendwie elektronisch sein. Vorgänger, also die Indie-Bands davor, vor Oasis, die waren alle irgendwie auch elektronisch geprägt. Da gab es dann Bands wie The Farm zum Beispiel oder The If. Und die hatten alle irgendwie ein Keyboard dabei, haben gesampelt, haben auch gescratcht teilweise, hatten einen DJ mit dabei. Und mit Oasis hat sich die Musik wieder total instrumentalisiert, ja, also auf reine akustische Instrumente zurück oder klassische Instrumente zurückbesonnen. Kein Keyboard mehr, nix da und so. Also das war ganz interessant. Also das war so ein einschneidender Moment. Aber von solchen Momenten gab es da sicherlich viele in der Geschichte. Also viele Impulse, die von England ausgingen.
Ich glaube jetzt, aufgrund des Films muss man hier explizit sagen, Bohemian Rhapsody, haben viele nachträglich noch Queen wiedergefunden. So, ich kann sagen, ihr seid alles Nachahmer. Ich habe Queen 2015 entdeckt, auch sehr spät, als ich beim Radio gearbeitet habe. Und mal irgendwie, um nicht näher darauf einzugehen, ich habe mir ein bisschen Scheiß angestellt und wurde für eine Woche in die Musikredaktion verfrachtet, wo es hieß, okay, hier hast du neue Songs und du musst sie einkategorisieren.
Oh.
Das habe ich mir einfach mal so die ganzen Classics angehört, wo halt mit dem Ordner war, die muss man unbedingt gehört haben. Und da bin ich dann zufällig auf Queen gestoßen. Und dann zufällig 2018, jeder, ja, ich habe die immer geliebt. So, Bohemian Rhapsody, bester Song und so, ja, Marsch.
Ja, Queen, mein Gastbruder, also der Sohn der Familie, in der ich gelebt habe, in Eastbourne, die 2 Jahre, der war großer Queen-Fan, also habe ich da immer fleißig mitgehört. Ich habe Queen auch immer immer schon grundsätzlich geschätzt, aber ein riesiger Fan bin ich nicht und werde es auch nicht. Ich habe immer so ein bisschen so diese übergroßen Bands, die lehne ich so ein bisschen aus Prinzip ab. Da will ich irgendwie komisch noch so ein bisschen Rebell sein, sage ich mal, und bin dann lieber so dem Underground
Oh,
verschrieben.
man hört da so ein bisschen den Hipster aus dir raus. Mein Berliner Herz klopft gerade für dich.
Ja, ich gebe es ja auch zu, das ist alles ein bisschen forciert, aber naja, damit habe ich irgendwie so immer so ein bisschen Probleme. Also meine großen, die großen englischen Bands, die mir wirklich sehr am Herzen liegen, sind dann doch eher die elektronischen, also sowas, so Gruppen wie 808 State, eine überragende elektronische Band, von denen kann man jedes Album kaufen, das ist alles ganz, ganz einflussreich, die mag ich sehr, so Bands wie Pop Will Eat Itself, die von eher rockigeren Indie-Klängen eben dann eben auch sehr in die Richtung, in die elektronische Richtung gegangen sind. Das ist eher so meine englische Musik, die ich sehr schätze und liebe. Und Mode, wie gesagt, sowieso, ja. Also ich bin großer Fan von Boy London, der klassischen Marke, die ja jetzt auch wiederbelebt wurde.
Also ihr habt eine Menge Musiktipps, die ihr euch anhören könnt. Aber wenn ich fragen darf, wann warst du das letzte Mal in England?
Ja, das ist tatsächlich eine Weile her. Also meine Lebensgefährtin, die habe ich in Cardiff kennengelernt, eben in den Endzügen meines Studiums. Und die ist dann freundlicherweise mit mir nach Deutschland gekommen. Und wir sind jetzt eben seit über 20 Jahren hier. Das heißt, wir besuchen ab und zu mal die, ja, genau, ein Happy End. Wir besuchen natürlich grundsätzlich ab und zu mal ihre Familie in England. Aber das ist jetzt auch wieder, boah, ich weiß gar nicht, 3 oder 4, locker 4 Jahre her, glaube ich. Wir telefonieren viel, aber jetzt ist ja eh erstmal schwierig mit Besuchen.
Und zum Abschluss noch für das
Ja.
Thema England. Watch Dogs Legion spielt ja in London und vor allem mit der Prämisse Post-Brexit London. Und jetzt als jemand, der wirklich, sagen wir einfach mal, face to face mit dieser Stadt kam und der
Ja.
Kultur, einfach so draus gefragt, wie sind deine Gefühle und Gedanken bezüglich Watch Dogs Legion als Spieler, nicht als Videospielredakteur?
Ich habe es tatsächlich schon relativ intensiv spielen können, weil ich einen Preview-Code hatte. Ich finde es ein ganz, ganz tolles Spiel. Ich finde es wirklich überragend gut. Gerade eben in der Darstellung der Gesellschaft, der Figuren. Du kannst ja in dem Spiel, du hast keine fixe Spielfigur oder kein Team, kein fixes Team, aus dem man wählt, sondern jede Person, die man trifft auf der Straße, kannst du, oder fast jede Person kannst du ansprechen und dann über einen Rekrutierungsvorgang dann wirklich selber auch zur spielbaren Figur machen. Da habe ich eben Dutzende Figuren angesprochen und die sind wirklich ganz authentisch dargestellt. Also die deutsche Übersetzung ist ein klein bisschen hölzern noch, aber das Original ist unglaublich authentisch geworden. Da sind ganz viele ungewöhnliche Akzente dabei. Die Dialoge sind sehr authentisch geschrieben. Also das ist wirklich toll. Dann sind die Gesichtsanimationen auch noch Weltklasse. Also das passt alles zusammen und man hat wirklich das Gefühl, man trifft da Menschen. Ganz, ganz tolles Spiel und wie ich finde, sehr authentisch und auch irgendwie natürlich klar eine Mahnung, nicht? So könnte es Großbritannien da gehen. Nicht nur eben eine Mahnung gegen die Isolation des Brexit, sondern auch vor allem eine Mahnung in Richtung Privatisierung von zum Beispiel eben Polizeikräften und so. Das ist ganz, ganz deutlich im Spiel.
Weil das würde mich jetzt interessieren, weil ja mein Fokus Storytelling ist. Du hast ja gesagt, es gibt keine feste Spielfigur in dem Spiel. Wie ist das dann mit der Story? Also es ist einfach eine Sandbox und du hast so vier, fünf Objectives, also Ziele, die du machen musst, oder gibt es da eine feste Story?
Natürlich gibt es eine feste Story, das ist im Grunde genommen ist es sowas wie GTA, also ne, so vom Prinzip her, beziehungsweise Ubisoft hat ja auch längst andere Open-World-Serien im Köcher und Watch Dogs Legion ist ja auch der dritte Teil dieser Serie. Also das ist gar nicht so anders, aber eben verankert, weil es sozusagen der Anker nicht die Hauptfigur, die spielbare Figur ist, wirst du sozusagen ein bisschen geankert über diese Hackerorganisation DedSec Und über einen Computer, mit dem du dich regelmäßig unterhältst, der dir auch Tipps gibt bei allen Missionen. Das ist sozusagen eine vertraute Stimme, egal welche Hauptfigur, welche spielbare Figur du gerade momentan hast.
Weil bleiben wir noch kurz bei dem Thema Videospiele, denn wir nähern uns langsam dem Ende, aber bei Still Thinking About haben wir eine Tradition. Und zwar, dass die Gäste am Ende jeder Folge den Zuhörern und mir eine Hausaufgabe aufgeben. Und zwar, es kann in Form eines Videospiels sein oder seit neuestem auch Comics und Filme. Und ich würde dich fragen, was ist deine Hausaufgabe für Still Thinking About?
Ja, sehr gerne. Also das ist natürlich für einen letztlich einen Kritiker wie mich ist das natürlich ein Fest, wenn ich die Perlen, die ich meine, entdeckt zu haben, die aber kaum jemand kennt, dann empfehlen kann.
Umso besser.
Ich würde sehr, ja, absolut, absolut. Ich bin großer Fan von VR-Spielen und ich würde mich sehr freuen, wenn Zuhörerinnen und Zuhörer oder du auch ein spezielles VR-Spiel ausprobieren würden, und zwar Paper Beast.
Oh ja, ein wunderschönes
aktuelles Spiel von... Du kennst es, ja, toll, toll, sehr gut, sehr gut. Es ist leider weitgehend, glaube ich, unter dem Radar der meisten Menschen geflogen, aber eben das aktuelle Spiel von Eric Chahi, ein bedeutender französischer Entwickler, der gar nicht so viel gemacht hat, aber das, was er gemacht hat, war eigentlich immer ganz herausragend.
Was hat er bekannt so geworden. Gemacht?
Ja, ja, eben als Entwickler bekannt von Another World aus den frühen 90er Jahren. Ein Spiel, was visuell sehr ähnlich aussieht wie Flashback, wenn man sich vielleicht an Flashback erinnert,
aber Another World ist. Another World und Flashback hatten ja für damalige Verhältnisse unglaubliche Animationsphasen.
Ja, absolut eben. Und also Eric Chahi, auch wenn das ist sozusagen im gleichen Fahrwasser entstanden, diese beiden Spiele, aber Eric Chahi war für Another World zuständig. Und dann hat er noch From Dust, glaube ich, heißt das Spiel, gemacht für Ubisoft. Das war so eine Art God Game. Aber irgendwie, der macht irgendwie nur alle 15 Jahre macht er mal ein Spiel. Und ich finde, dass Paper Beast ein unglaublich gelungenes VR-Experiment ist, weil du wirst zu so einer Art Beobachter in einer ganz skurrilen außerirdischen Welt. Du beobachtest seltsame Wesen, zum Beispiel eben so diese Paper Beasts, sowas wie Origami-Figuren, ja, in unterschiedlichen Ausführungen. Und oder andere Kreaturen, und du beobachtest immer irgendwelche Symbiosen. Die spielen einander etwas zu oder leben irgendwie von und miteinander, haben so einen Mechanismus, in dem sie verschränkt sind, symbiotisch. Und den gilt es erstmal zu erkunden, also zu beobachten, und dann irgendwie so zu manipulieren, dass du von einem Areal ins nächste kommst. Man ist also weitgehend Beobachter und ein bisschen Manipulator, aber nicht viel mehr. Und das funktioniert so exzellent in VR, und das ist mit so viel Gehirnschmalz entworfen und umgesetzt. Ein ganz, ganz tolles Spiel, und wer das gespielt hat, hat, glaube ich, keinen Zweifel daran, dass VR eine bedeutende Spielfläche im Bereich Videospiele sein wird und bereits gut auf dem Weg ist, das zu werden.
Ich muss dir danken, dass du das Spiel empfohlen hast, weil das steht seit Ewigkeiten auf meiner Liste, und jetzt habe ich endlich mal Motivation oder einen größeren Anreiz, das zu spielen, weil seitdem ich letztes Jahr Gris gespielt habe, ist bei mir einfach so dieser Design-Trigger umgelegt worden, und ich achte immer auf sowas. Zum Beispiel Supergiant Games achtet immer unglaublich auf Art Direction. Ich habe vor kurzem Orient the Will of the Wisps endet und liebe es einfach.
Fantastisch, fantastisch.
Dass ich auch mal so in die untere Riege schaue, dass man dort irgendwie findet, wo halt mehr Künstler mal zugange waren. Aber du wolltest was sagen?
Ja, nee, ich wollte vielleicht auch noch einen Publisher empfehlen. Auch noch kein großer Name im Bereich Videospiele, aber Annapurna aus den USA ist ein ganz exzellenter Publisher.
Die haben einfach die Perlen immer da. Vor allem eins meiner, ich glaube, würde sagen schon eigentlich, okay, ich bin ehrlich, 2019 war ein ziemlich beschissenes Jahr für Videospiele aus meiner Sicht. Ja. Und eins meiner Highlights war Sayonara Wild Hearts. was ja, auch von Annapurna
ist. Ja, ein tolles Spiel, was ich auch in der Dreisat Kulturzeit eben empfohlen habe, als so einen kleinen Kulturtipp. Absolut, und eines meiner absoluten Lieblingsspiele ist What Remains of Edith Finch. Auch von Annapurna ein unglaublich tolles, narratives Erlebnis, finde ich, und eben auch ein toller Gedankenanstoß, wie man Narration originell in Spielen umsetzen kann. Ganz toll.
Deswegen, ich liebe Annapurna, weil die haben immer so, die haben einfach so diese Perlen, schaffen sie es immer herauszufinden. Und ich wollte noch sagen, wegen Flashback und Another World, die Animationsphasen, die erinnern mich an den allerersten Herr der Ringe-Film. Und ich meine damit nicht die Gefährten.
Ah, natürlich.
Du weißt, was ich meine, oder?
Ja, absolut, absolut. Da haben wir wieder was gemeinsam. Ich bin nämlich ganz, ganz großer Fan von Ralph Bakshi, dem Regisseur von diesem Zeichentrickfilm 1978, glaube ich, kam der raus. Leider umfasst er nur die zwei der drei Bücher von der Herr der Ringe und endet dann. Es gibt aber Fortsetzungen, zwar nicht von Ralph Bakshi.
Es gibt irgendwie, glaube ich, einen türkischen Rip-Off-Film, der das gedreht hat.
Aber ja, es gibt noch was Besseres. Es gibt von Rankin Bass die Leute, die das letzte Einhorn gemacht haben. Von denen gibt es eine Fortsetzung, die nicht so gut ist wie der Film von Bakshi, aber immerhin diese Story zu Ende bringt. Der ist ein bisschen kindlicher gemacht. Aber ja, absolut. Ich bin ein Riesenfan von der Zeichentrickversion der Herr der Ringe und das hat mich als Jahrgang 73 hat mich das sehr, sehr geprägt und ich bin ganz, ganz großer Tolkien-Fan geworden, durch Bakshi auch, ja. Also das ist ja ein Film, der hauptsächlich durch Rotoskopie entstanden ist, also es wurde echt gedreht auf Film und das hat Ralph Bakshi und sein Team dann überzeichnet, also wie so abgepaust, wenn man so will. Und deswegen sind auch die Bewegungen der Figuren in diesem Film so unglaublich realistisch und meilenweit von allen anderen Filmen entfernt. Walt Disney hat auch Rotoskopie eingesetzt und auch schon früher als Bakshi. Aber ich glaube, nie so konsequent in Filmen von Anfang bis Ende alle Figuren oder fast alle Figuren, so wie Bakshi das gemacht hat, ja. Ein ganz, ganz toller Film.
Ja, ich habe das ja als Kind gesehen, nachdem ich den ersten Herr der Ringe gesehen habe, weil der einfach im Fernsehen lief. Und da war ich, glaube ich, als erstmal als Kind so perplex, dass ich nicht verstanden habe, was abgeht. So, weil ich konnte, schaut es euch mal bitte auf YouTube an, weil es ist schwer in Worte zu fassen, wie das aussieht. Es ist irgendwo zwischen den Fronten, ab und zu geht es in die Richtung, irgendwann in Realverfilmung, dann wieder zurück zu Cartoon, dann ist irgendwo in der Mitte hängen geblieben. Aber über Tolkien können wir viel reden. Und für alle Tolkien-Fans da draußen, mein Lieblingspodcast, das habe ich schon mal erwähnt, oder einer meiner Lieblingspodcasts, die Kack- und Sachgeschichten, ein Popkultur- und Film-Podcast mit sehr viel Humor, hat eine Trilogie gemacht, also drei Folgen, über Tolkien, über Mittelerde, über Herr der Ringe, die Gefährten, über das Silmarillion und alles Mögliche. Das ist heavy Tolkien-Shit, was sie da macht. Also jedem Fan kann ich das nur empfehlen und dir auch, Andreas.
Ja, klasse. Dann haben wir jetzt alle Hausaufgaben und das, was ich vorgeschlagen habe, sind dann Hausaufgaben.
Ich liebe das Sportspiel.
Pardon. Jetzt gibt's einen Euro in die Karlauer Kasse. Ja, und da können wir uns doch gerne auf eine Wiederholung von diesem Podcast vertagen.
Unbedingt. Und bevor wir die Folge beenden, Andreas, ich überlasse dir das letzte Wort. Was hast du an die Zuhörer noch zu richten?
Ja, im Grunde genommen nichts weiter, außer vielen, vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Freut mich immer wieder, wenn über Nerd- und Popkultur geredet und gefachsimpelt werden darf und eben auch in einem Rahmen, wo man auch mal die ernsteren Themen angehen kann, wie wir jetzt am Anfang unseres Gesprächs. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Danke dir, Adriano, für die Einladung und danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern für das Interesse. Bis bald.
Ich habe dir zu danken und ihr werdet eine zweite Folge bekommen. Ich will diese zweite Folge unbedingt. Und ich kann nichts weiteres sagen, außer goodbye and good night.